Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir sprechen heute über die Präsentation der Geschichte des Salzkammerguts im neu konzipierten Stadtmuseum in Bad Ischl. Von der Frühgeschichte über die Kaiserzeit und jüngere historische Ereignisse bis in die Jetztzeit. Dazu ein Interview mit Museumsdirektorin Hertha Neiss. Herzlich willkommen beim Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie diesmal Magdalena Stammler. Im Zuge der Renovierung des Stadtmuseums in Bad Ischl im Kulturhauptstadtjahr 2024 wurde auch die darin befindliche Ausstellung neu konzipiert. Sie widmet sich wie bisher der Geschichte des Ortes und des Salzkammerguts von der Frühgeschichte bis zur Kaiserzeit und ist nun ergänzt durch zeitgeschichtliche Themen bis in die Jetztzeit, inklusive des Bürgerkriegs und der Zeit des Nationalsozialismus. Mit wenig Text und vielen Installationen wurde versucht, die Ausstellung leicht zugänglich zu machen. Diese Neuinszenierung, der Eingangsbereich wurde etwa als Hotellobby gestaltet, hat bisher unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wir waren vor Ort und haben mit der Direktorin Hertha Neiss gesprochen, die voriges Jahr der langjährigen Direktorin Maria Sams nachgefolgt ist. Im Interview spricht Neiss über ihren Zugang zur Geschichtsvermittlung im Museum, dessen Ausstellung sie gemeinsam mit dem Historiker Michael John kuratiert hat. Im Anschluss gibt sie eine persönliche Führung durch die neuen Museumsbereiche, die sich der Zeitgeschichte widmen. Jörg Stöger hat Hertha Neiss im Museum getroffen.
Ich begrüße die Direktorin der Museen der Stadt Bad Ischl, Hertha Neiss. Danke, dass Sie sich für das Freie Radio Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Wir sprechen ja heute über die Neugestaltung dieses Museums, das sich nicht mehr Stadtmuseum, sondern Hotel Austria nennt. Das wurde im Zuge auch der Kulturhauptstadt 2024 gemacht. Es ist alles neu. Wir haben schon einen kurzen Blick darauf geworfen. Es gibt auch ganz neue Bereiche, etwa den Bereich Zeitgeschichte, der früher ausgespart worden ist. Also auch die Bürgerkriegszeit oder auch die NS-Zeit. Wo sind denn die Schwerpunkte jetzt, wenn ich gerade auf diesen Bereich gehe?
Na, generell, da möchte ich kurz noch ein bisschen zurückgehen. War so, wir haben gemeinsam, Michael John und ich, ein Projekt bei der Kulturhauptstadt eingereicht zum Thema Sommerfrische. Und als wir den Zuschlag bekamen, war aber die Idee oder die Frage, wo wir denn diese Ausstellung zeigen würden. Und nachdem dieses Haus hier 35 Jahre nicht mehr überarbeitet worden ist, war das Interesse der Stadtgemeinde, auch der Bürgermeisterin, sehr, sehr groß, dieses Haus zu überarbeiten. Nämlich genau aus dem Grund, um die Zeitgeschichte einzubringen, respektive Zwischenkriegszeit, NS-Zeit bis in die Gegenwart.
Wenn man ein ganzes Museum umgestaltet von Grund auf, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man das an? Mit welchen Prämissen, mit welchen Zielsetzungen?
Das klingt vielleicht kompliziert, aber das ist eigentlich ein System, das man immer relativ gleich macht. Das Erste oder Wesentliche ist, sich in die Geschichte einzulesen. Ja? Über die Zeit, über die ich was erzählen soll, darüber muss man schon im Detail Bescheid wissen. Der nächste Schritt sind dann die Pläne eines Hauses. Hier sind es 23 Räume gewesen, da ist wesentlich die Größe. Und dann in einem nächsten Schritt weist man den Räumen Themen zu. Im nächsten Schritt dann ein Leitobjekt pro Raum und so muss man sich auch eine Dramaturgie überlegen, wie man den Gast durch diese Räume und diese Geschichte schickt. Denn meine Vision oder das, was mich wirklich antreibt immer ist, ich möchte, dass Menschen was mitnehmen, wenn sie hier durchs Museum gehen. Ganz besonders, wenn ich jetzt die NS-Zeit mir hernehme, ist mir wesentlich, dass die Jugend hier einsteigt, dass man jetzt sagt, wir haben schon so viel gehört, da schauen wir gar nicht mehr hin, da machen wir die Ohren zu und gehen durch, sondern ich möchte Ihnen ganz besonders schon diese Zeit ans Herz legen, hier Bescheid zu wissen. Und aus dem Grund haben wir auch das Thema der Arisierung. Das klingt vielleicht, ohne sich das anzuschauen, ein bisschen schwierig, in einer Installation dann aufgearbeitet und zeigen das. Und alle, die dort durchgehen, sagen uns eigentlich, das nicht jetzt falsch zu verstehen, unter Anführungszeichen gesetzt, das ist der stärkste Raum im Museum, gemeint als jener, der, wo man es am besten begreift, was wir meinen.
Worin sind Sie denn generell die Hauptaufgabe auch dieses Museums hier in Bad Ischl in der Geschichtsvermittlung? Wo sehen Sie die Schwerpunkte?
Also generell hat ein Museum mehrere Schwerpunkte. Einerseits ist es klarerweise die Vermittlung und da auf verschiedene Ebenen. Das beginnt sozusagen bei den Schulkindern. Ganz besonders freut mich, es haben uns die Kindergartenkinder entdeckt. Im Moment zwar nur für die Krippenausstellung, aber das wird noch. Also diese Vermittlung. In weiterer Folge ist es natürlich das Bewahren. Ich bin verantwortlich, die Objekte bestmöglich zu bewahren, zu forschen. Das sind so die Dinge, die ein Museum braucht. Und was uns momentan sehr antreibt, ist, dass wir unsere Bestände archivieren und digitalisieren. Das heißt, man sieht so wie bei einem Eisberg die Spitze ein bisschen was, aber im Hintergrund ist sehr viel noch. Einfach um das Museum dann, wenn ich einmal nicht mehr da bin oder so, dass man das einfach bestmöglich auch weitergibt. Und es ist das Museum der Ischlerinnen und Ischler. Das ist mir schon auch ganz wichtig, dass ich für Sie da arbeiten darf.
Es ist vieles neu gemacht worden. Trotzdem hat es ja natürlich auch vorher schon ein Museum gegeben. Was ist denn mitgenommen worden? Was hat man denn direkt auch übernehmen können? Und was ist denn in das neue Museum auch wieder hineingegangen?
Also generell, um am Anfang zu beginnen, 1874 gründet sich der erste Verein, der zu sammeln beginnt. Diese Sammlung wird immer wieder erweitert und landet irgendwann einmal im Stöckel der Lehervilla. Und als man dann in den 1980er Jahren dieses Haus hier, das Hotel Austria, übernommen hat, ich meine die Stadtgemeinde das übernommen hat, bringt man hierher die Ausstellung oder das Museum. Was haben wir übernommen aus dieser Ausstellung? Also generell haben wir mal alles ausgeräumt. Es waren viele Wände, die waren verstellt mit oder zugeklebt mit Wandpaneelen. Das haben wir alles rausgenommen. Und wir haben uns halt dann die Objekte angeschaut, ob wir mit denen die Geschichte wieder erzählen können. Das haben wir in einem geringen Ausmaß auch gemacht. Was vielleicht schon ein Thema war, das nicht so einfach zu lösen war, die Ausstellung endete hier 1916 mit dem Tod Kaiser Franz Josefs und dann gab es keine weiterführende Sammlung. Das heißt, alles, was ab der Zeit 1916 bis in die Gegenwart war, war zu sammeln oder auch sich auszuleihen, besonders NS-Zeit. Da bin ich heute noch wahnsinnig dankbar dem Zeitgeschichte-Museum in Ebensee und einigen, die uns da wirklich unterstützt haben. Vielleicht jetzt auch eines, was noch wesentlich sein wird zukünftig für ein Museum, ist natürlich, wir haben uns jetzt ein Sammlungskonzept erarbeitet. Was sammeln wir weiter, was sammeln wir nicht? Und da ist ein Fokus natürlich auch auf diese Zeit gelegt jetzt.
Das Hotel Austria war ursprünglich ein Salzfertigungshaus. Inwieweit beschäftigt sich das Museum auch mit der Geschichte dieses Hauses?
Also in einem kleinen Bereich in der Ausstellung geht es auch darum, die Geschichte des Hauses zu zeigen, von der Salzfertigerfamilie Seerauer, die im 19. Jahrhundert dieses Haus dann verkauft haben. Und dann kommen einige Hoteliers, da gibt es einige, die auf diesem Haus waren, bis in die 1980er Jahre. Die letzte Eigentümerin hatte keine Kinder, verkaufte das Haus der Stadtgemeinde auf Leibrente. Und man muss auch sagen, in den 1980er Jahren war dieses Haus dann auch veraltet. Ja. Es gab keinen Lift, aber drei Stockwerke gab es, wo es Zimmer gab. Das Haus war von den Zimmern einfach kleinere Räume, zu wenig Räume, für dass man Hotelbetrieb aufrechterhält. Und damit war es im Endeffekt eine spannende Sache, ein Hotel zu einem Museum zu machen. Und das haben wir ein Stück weit jetzt in der Ausstellung auch wieder probiert. Ich muss sagen, es war Elisabeth Schweger, die zu mir gesagt hat, mach doch wieder ein Hotel daraus. Und in zwei Räumen haben wir das getan. Wir haben uns eine Bar eingebaut in diesen Hotelbetrieb, den wir nicht wirklich in Betrieb nehmen, nur bei Veranstaltungen. Und der Empfangsraum, wo man die Karten kauft, der entspricht eigentlich einer Rezeption.
Museen haben sich ja gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch in unterschiedlichen Richtungen weiterentwickelt. Immer wieder gibt es Kooperationen auch mit anderen Künstlerinnen, auch Galerien etwa. Gibt es solche Bestrebungen auch hier?
Es gibt nicht nur die Bestrebungen, sondern wir machen das auch schon. Wir haben einen Sonderausstellungsraum, den wir Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellen. Wir haben eine Kooperation eigentlich bereits begonnen mit dem Kunstforum Salzkammergut. Die waren heuer schon da mit einer Ausstellung und werden jetzt jedes Jahr 2 Monate bei uns zu Gast sein. Wir arbeiten gemeinsam ein Thema. Das ist uns ganz wichtig. Und aktuell haben wir eine Ausstellung zum Ende des Zweiten Weltkrieges, wo es auch darum geht, dass sich ein Künstler diesem Thema widmet. Das ist der Karl Hartwig Kaltner, ein Salzburger Künstler, der Historiker ist und in Mailand Kunst studiert hat, und der bringt es ganz ausdrucksvoll auf Papier, muss ich sagen. Und das ist es auch, was uns wichtig ist, sozusagen diese Zusammenarbeit, vor allem auch mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern, um hier nicht nur ein reines Geschichte-Museum zu sein, würde ich mal so sagen, sondern auch es der Kunst zu widmen.
Gibt es da schon auch weitere Projekte für die Zukunft? Sind da schon welche geplant?
Also man hat entdeckt, dass man das bei uns sehr gut machen kann, und ich bin bis 2027 ausgebucht. Also es sind zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die kommen mit speziellen Themen, und das Einzige blockiert ist der Raum von uns selbst immer zur Krippenzeit, weil wir immer eine Sonderausstellung machen zu Krippen. Heuer sind es Kastenkrippen aus der Region, aber dann ab Februar, März ist eine oberösterreichische Künstlerin, die Renate Moran, da, die eine Ausstellung machen wird zum Thema Mut in der Kunst. Da sind wir gerade am Ausdiskutieren, in welche Richtung das exakt geht. Und in einer Abfolge kommen immer wieder verschiedene Künstlerinnen und Künstler bei uns zum Zug, die bei uns ausstellen.
Welche Bereiche haben Sie als Historikerin eigentlich besonders interessiert? Was waren denn die größten und spannendsten Herausforderungen?
Mich interessiert immer das, wo ich auf Neues stoße. Das heißt, wenn die Aktenlage oder in die Recherche im Archiv einfach was Neues ergibt, was man in der Geschichte noch nicht kannte oder kennt, das treibt mich um. Das wird dann spannend wie ein Krimi. Das macht dann auch Freude, wenn man dazu publizieren darf. Wir haben ja einen Katalog herausgegeben mit dem Titel Sehnsucht Salzkammergut, wo Neues auch drinnen ist. Und das Zweite ist, wenn man ein Objekt, das man in der Ausstellung braucht, nicht auftreibt. Also wir widmen uns ja auch dem in der Zwischenkriegszeit dem Bürgerkrieg, und eine Schutzbundkappe zu bekommen war nahezu unmöglich. Und ich glaube, ich habe ungeschrieben 2 Monate telefoniert, bis ich sie hatte. Das war mir einfach wichtig, weil die ganze Thematik sonst nicht aufgegangen wäre, hätte ich die nicht bekommen. Und das sind dann schon immer spannende Dinge. Oder was mich ganz besonders gefreut hat, ist, wir haben ja einen Raum, der widmet sich Kaiser Franz Josef. Und in diesem Raum sieht man Jagdmöbel. Und diese Jagdmöbel stammen aus dem Schloss Langbadsee, das bekanntlich ja nach der Auflösung der Monarchie in das Eigentum der Bundesforste und damit in unser Eigentum übergegangen ist. Und die Bundesforste haben das Mobiliar ausgeräumt und das kam nach Wien ins Möbeldepot. Und dort haben sie mir die Möbel geborgt auf Dauer, weil sie gesagt haben, es ist schön, dann kommen sie zurück in die Region. Und das klingt jetzt so einfach, das war aber ein weites und langes Unterfangen, bis wir so weit waren. Und jetzt habe ich einen Tisch und einen Sessel aus dem Besitz Kaiser Franz Josefs und dann habe ich noch dazu Geweihmöbel und einen Geweihluster. Und für mich ist das ganz besonders. Vielleicht geht ein Besucher einfach vorbei und denkt sich auch nicht, aber selbst ist man halt mit jenen Objekten sehr verbunden, die einem eine gewisse Herausforderung brachten, sie zu bekommen.
Was wäre denn das Ziel für Sie, wo Sie sagen, ja, ich habe meine Arbeit gut erreicht, wenn jemand hier ins Museum kommt und herausgeht, mit welchen Eindrücken, Erfahrungen und zusätzlichen Wissen, was wäre da für Sie wichtig?
Was ist für mich wichtig? Wenn ich es jetzt einmal ein bisschen oberflächlich sagen darf, wenn jemand eine schöne Zeit hatte und es ihm bei uns gut gefallen hat, das wäre einmal so das, was mich einmal freut. Wenn jemand weiterdenkt und neue Aspekte bekommen hat, das freut mich auch sehr. Und ich habe es auch sehr gerne, wenn jemand sagt, er hätte da noch was, er wüsste da noch was und wir diskutieren weiter. Und ganz schön fasst sich das zusammen, wenn man unsere Gästebücher liest. Das freut uns dann alle sehr. Ich rede jetzt immer nur von mir. Hinter mir steht ein Team, die das auch sehr freut. Und auf unserer Homepage die Bewertungen, die man dort auch lesen kann, die Google-Bewertungen, die im letzten Jahr eigentlich wirklich enorm positiv waren, die treiben uns an und die freuen uns sehr.
Gab es in letzter Zeit auch noch Wünsche oder Anregungen für das Museum?
Es gibt immer Wünsche und Anregungen für das Museum, weil wenn wir es jetzt so machen, dass wir es jetzt wieder gleich lassen für immer, dann wäre das, dann sagen die Leute, die da waren, habe ich schon gesehen, muss ich nicht mehr hin. Einerseits kommt man forschungstechnisch immer wieder auf neue Dinge drauf, so im Kleinen ändern wir dann. In weiterer Folge haben wir ja noch Bereiche, die wir ergänzen wollen. Da geht es einerseits um Salz aus Bad Ischl, in ein paar kleineren Räumen und dann ist für die Zukunft geplant, im dritten Stock zu erweitern, wo Hans Sarsteiner seine Ausstellung bekommt. Der war ja ein bekannter Hotelier, ein Ischler Hotelier, Hotel Goldenes Kreuz. Dazu war er ein Wohltäter hier, hat einiges gestiftet und ein guter Geschäftsmann. In der Sommersaison hat er den Betrieb geführt und im Winter war er auf Reisen. Und was er von seinen Reisen mitgebracht hat, das haben wir bekommen. Das arbeiten wir gerade auf, weil da sind natürlich auch Objekte dabei, wo man sich heute ganz kritisch die Frage stellt, stellen wir sie noch aus? Ich sage jetzt da das Schlagwort Provenienzen. Da geht es jetzt nicht um Arisiertes, sondern hier geht es um eine ethnologische Sammlung, wo man sich die Frage stellt, in manchen Bereichen gehört sich das überhaupt noch auszustellen? Also ich möchte jetzt keine Totenköpfe ausstellen und wir haben im Bestand auch einen Mumienkopf aus Ägypten, auch den würde ich jetzt nicht ausstellen, auch wenn man in der Ägyptensammlung im Kunsthistorischen Museum in Wien das sehen kann. Oder Elfenbeinobjekte, auch stellt sich die Frage, muss man das nicht zurückgeben? Das hat die Frau Schweger so ganz intensiv gefragt. Dem möchte ich entgegenhalten. Hans Sarsteiner hat einfach zu dieser Zeit Andenken gekauft, die man kaufen konnte. Und kurios, aber spannend, erhalten haben sich auch die Rechnungen zu diesen Objekten. Wir wissen jetzt nicht, ob wir alles haben, aber er hat Reiseberichte geschrieben, er hat geschrieben, was er ausgegeben hat und wo er was gekauft hat. Also das haben wir eigentlich auch alles.
Nichtsdestotrotz, viele Museen geben, wie Sie schon gesagt haben, Dinge auch zurück, auch wenn sie jetzt vielleicht legal erworben worden sind. Ja, sind es doch kulturelle Schätze, die vielleicht an den Ursprungsort zurückgehören. Könnten Sie sich das vorstellen, dass man sowas trotzdem macht?
Wir sind noch nicht so weit in der Forschung mit dem Sarsteiner Bestand und dann stellt sich auch natürlich die Frage, welche Objekte das sind, ob die wirklich auch zurückgeführt werden sollen und müssen. Aber wir beschäftigen uns damit, wir setzen uns mit dem intensiv auseinander, hören auch Experten dazu und werden auf jeden Fall diese unsere Entscheidung auch einbauen in eine Ausstellung.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns noch ins Museum begeben. Vielleicht beginnen wir mit einem Bereich, den es vorher so gar nicht gegeben hat, nämlich dem Bereich Zeitgeschichte. Mhm.
Dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Stock. Da ist jetzt nur mein Rückblick noch mehr auf das Thema der Kur. Das haben wir nämlich aus dem Grund erhoben, sonst müssten wir es einmal im 19. und einmal im 20. Jahrhundert machen. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Drum nur einen kleinen Bereich. Aber es geht hier im Endeffekt um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in der Republik und wie es mit diesem Österreich weitergeht. Und da ist jetzt bei den Führungen immer ganz wesentlich schon auch drauf zu sprechen zu kommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie geht es weiter mit dem Thema Arbeitslosigkeit bis hin auch zu einer Inflation und Hyperinflation, die bringt ja im Endeffekt einem neu gebauten Kurmittelhaus das, dass es zwar fertiggestellt ist, aber keine Gäste hat, und einen Preis, der so hoch geworden ist, dass man sich das auch gar nicht mehr leisten konnte und die Stadtgemeinde Bad Ischl dieses Kurmittelhaus dem Land Oberösterreich übergibt, um schuldenfrei zu werden. Also diese Themen sind uns hier wichtig, genauso wie auch die 1000-Mark-Sperre, die das Deutsche Reich sozusagen über Österreich verhängt, um den Tourismus sozusagen einzudämmen, war bei uns in Oberösterreich nicht so ein dramatisches Thema, weil viele Gäste einfach aus dem Böhmischen kamen und nicht aus Deutschland, aber in Tirol zum Beispiel war das schon frappant. Und damit, dass es Arbeitslosigkeit, Inflation, all diese großen Themen, wir haben eine neue Währung bekommen, all diese großen Themen in diesem 20. Jahrhundert führen in weiterer Folge auch dorthin, dass sich die Mitglieder der einzelnen Parteien, ob das jetzt die Christlich-Sozialen oder die Sozialisten waren, dass das Verhältnis sich immer mehr aufgeladen hat und es entlädt sich dann im Bürgerkrieg im Jahr 1934 oder wie neueste Forschung sagt, in einem großen Konflikt, weil das Wort Bürgerkrieg für eine so kurze Phase der Geschichte nicht das richtige Wort wäre. Also da streiten sich Historiker gerade aktuell und für uns war es wichtig, dieses Thema des Bürgerkriegs in keinster Weise so zu zeigen, dass wir uns auf eine Seite richten, sondern sehr neutral. Und dann kam noch dazu, dass ich für diesen Bürgerkrieg einen ganz kleinen Raum habe und damit machen wir das nur anhand ganz weniger Objekte. Ich habe Ihnen drunten schon erzählt, dass mein schwierigstes Objekt genau das war, das ist die Schutzbundkappe, und den Bürgerkrieg erzählen wir hier anhand der Kopfbedeckungen der einzelnen Protagonisten. Wir haben einerseits eben den Schutzbund, andererseits die Heimwehr und das Bundesheer, und wenn man es nur jetzt wirklich kurz gefasst oder wie man es auch Schülern kurz gefasst erzählen würde, ist, dass im Februar 1934 die beiden Parteien gegeneinander auf die Straße gegangen sind und aufeinander geschossen haben. Das Bundesheer hat das Ganze im Endeffekt niedergekämpft. Es kam zu Verhaftungen natürlich, es gab Tote und in weiterer Folge ist es so weitergegangen, die waren Sieger aus dem ganzen Konflikt, in Folge waren die Nationalsozialisten. Man hat die Sozialdemokratische Partei verboten, es geht alles Richtung Einheitspartei, wir kommen in den Ständestaat. Hier begleiten uns dann auch Bilder, die in Ebensee zu sehen sind. Da haben wir beispielsweise an der Turnsalwand das große Bild. Da sieht man dann Schutzbund und Heimwehr und Bundesheer. Und zwar hat man die Protagonisten dort im Endeffekt gestellt, bevor es zur Verurteilung kam. Im Weiteren beschäftigen wir uns mit Nationalsozialismus, und wenn man da jetzt schon ein bisschen im Hintergrund hört, hören Sie das Klappern einer Schreibmaschine, und das ist dann final eigentlich das, diese Installation, von der ich schon gesprochen habe, wo alle sagen, das ist eigentlich das Stärkste an unserer Ausstellung. Wir stellen uns aber am Anfang mit Nationalsozialismus, wo ganz groß das Thema der Propaganda ein Thema ist und die Verblendung. Wir haben, wenn Sie sehen, wir haben kurze, knappe Begriffe, um einzelne Phänomene zu erklären. Da geht es nicht darum, um banal zu sein, sondern auch um eine einem jungen Publikum die Möglichkeit zu geben, einzusteigen. Das Ganze ist begleitet hier mit einem Filmbericht, wo man diese Propaganda ganz deutlich sehen kann. Und wir stellen uns aber auch die Frage, was ist kurz davor oder um diese Zeit herum noch mit der Sommerfrische? Es kommen ja viele jüdische Gäste, und noch bis in die End-20er Jahren war Sommerfrische hier in Ischl überhaupt kein Thema. Da gab es schon Regionen und Gemeinden, die haben gesagt, sie wollen keine Juden mehr haben. Die haben gesagt, die dürfen keine Tracht mehr tragen, und das ist hier nicht der Fall. Und wenn man dieses wunderbare sommerfrische Bild einer Familie am Grundlsee sich anschaut, so ein heile Weltbild, dann würde man sich denken, ein nettes Foto, das wir aus der Region bekommen haben. Das haben wir aber von der Familie Lichtblau aus New York bekommen. Dorthin konnten sie flüchten, und sie haben immer noch davon geträumt, wie schön wohl diese sommerfrische Zeit jetzt auch noch wäre. Sie sind aber nie wieder zurückgekommen. Und so könnte man einzelne Geschichten erzählen, und wir gehen jetzt einfach, würde ich sagen, weiter. Das heißt, einerseits hat man die Menschen haben sich verblenden lassen, aber man begann relativ rasch schon die anderen, darum sind sie hinter einem Vorhang getrennt, auszublenden oder zu vertreiben, oder sie wurden in Konzentrationslager eingeliefert. Hier vielleicht federführend die Geschichte mit Fritz Peter Löhner und Franz Leher. Dieser Fritz Peter Löhner, eigentlich war er Gynäkologe, aber er hat Texte geschrieben für Operetten, er war Librettist auch und mit Leher sehr befreundet. Ich würde sagen, das wirklich berühmteste oder bekannteste ist aus Land des Lächelns, dieses Dein ist mein ganzes Herz. Das ja 1929 ist diese Operette uraufgeführt worden, und 1942 wird Fritz Peter Löhner in Auschwitz-Monowitz beim Morgenappell im Endeffekt erschlagen. Und da ist so eine kurze Phase dazwischen, zwischen total berühmt und dann bist du nicht mehr irgendwie tragbar für ein Land. Fritz Peter Löhner war jüdisch, seine Familie hat hier eine Villa besessen, der Besitz wurde arisiert und er wurde eben ermordet. Und die Frage, die sich immer wieder stellt oder die sich nicht lösen lässt, ist, Franz Leher, der so prominent war, von Hitler so gefördert war, dessen Frau man zur Ehrenarierin ernannt hat, warum kommt der ins Konzentrationslager? Und man stellt sich die Frage, hat er ihm nicht geholfen, wollte er ihm nicht helfen, oder was ist da passiert? Wir können es heute leider nicht lösen, weil es die Aktenlage nicht hergibt. Wir wissen es nicht. Davor möchte ich mich absolut verwehren, dass man ihm was andichtet, ja, dass man sagt, na, der wird ihm schon nicht geholfen haben. Das ist für mich eine Aussage, die nicht gut ist oder auch nicht zutreffend ist, weil nur Dinge, die man wirklich sagen kann anhand von Beweisen, die sind für mich im Endeffekt vertretbar. Das ändert aber nichts daran, dass es eine sehr schockierende Sache ist, dass man aus den Operettentexten die jüdischen Librettisten einfach entfernt und so tut, als hätte sie es nicht gegeben, und sie in Konzentrationslager einweist.
Es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Zeit, das auch heute noch sichtbar ist.
Wie meinen Sie?
Wie man mit den Librettisten verfahren ist zum Beispiel.
Ja, genau, also das ist es auf jeden Fall, und man hat ja sogar Operetten arisiert und umgeschrieben. Ja. Also auch das hat es alles gegeben. Ich finde einfach wichtig, dass man sich diesen Themen aus allen Facetten nähert. Es tut meiner Meinung nach der Qualität der Musik Lehers keinen Abbruch, ja. Aber man muss zwischen der Musik und der Person auch unterscheiden können. Und das ist mir wichtig, im Endeffekt darüber auch zu reden.
Gehen wir weiter in den nächsten Raum.
Ja, in weiterer Folge ist natürlich der Nationalsozialismus in jeder Phase des Lebens angekommen, von privat bis im Endeffekt ins Berufliche. Das begleitet uns hier in diesen Räumen im Endeffekt und man sieht hier einiges an Devotionalien, die in diesem S-Staat im Endeffekt gebräuchlich waren und noch viel mehr. Wenn wir dann hinter diese Wand gehen, kommen wir in eine Schreibstube oder in ein Büro und es wird damit das Tippen der Schreibmaschine auch immer lauter.
Was man auch gesehen hat, ist die Inszenierung Bilder und Fotografien von Bad Ischl aus der Zeit und auch, was auch thematisiert wird, sind natürlich die Arisierungen.
Genau, und da möchte ich jetzt mit Ihnen her, Ihnen das zu zeigen. Also man hört jetzt immer lauter das Tippen. Es gab hier im Salzkammergut einen gewissen Herrn mit Namen Wilhelm Hähnel, der sich hervorgetan hat, diese Arisierungen rasch vonstatten gehen zu lassen. Es gab einen eigenen Salzkammerguterlass und im Endeffekt ging es darum, den jüdischen Eigentümern ihren Besitz zu nehmen, und zwar in der Art und Weise, dass man ihnen diesen abkauft, aber natürlich nicht zu Marktpreisen, sondern zu sehr reduzierten, günstigen Preisen. Und Wilhelm Hähnel war auch der hat in Wien eine Wohnung angemietet als Büro und hat diese Familien, die hier Besitz hatten, diese jüdischen Familien dort vorgeladen und hat ihnen Angebote gemacht, die weit unter dem Schätzwert waren, um an diese Häuser zu kommen. Hier gibt es auch noch einen Punkt, der bis heute nicht geklärt ist. Wilhelm Hähnel hat ja hier eine Villa besessen in Ischl, die seiner Frau Ella Banchera gehört hat, und diese Villa ist voll mit Antiquitäten. Er hat sie sogar bis in die 1990ern gezeigt als Museum, und man weiß heute nicht, woher sind diese Objekte wirklich, die drinnen sind. Man vermutet, aber das ist wirklich eine Vermutung, dass hier auch Objekte aus den arisierten Villen der jüdischen Familien zu sehen sind. Leider kommt man in die Villa jetzt nicht hinein, darum kann man dieses Thema nicht lösen. Aber vielleicht, wenn Sie jetzt schauen auf diese Liste, die wir hier sehen an unserer Wand, auf dem Vorhang, zum Beispiel, ich lese vor, Dietrich Lenk aus See, Altaussee 73 Sommervilla. Das heißt, es sind diese Villen, diese Liste ist die echte Liste der arisierten Häuser, Grundstücke und Villen, die wir hier sehen, die diese Region betrifft, Ischl und das Umland. Und wenn diese Liste fertig getippt ist, sind wir bei 60 Objekten oder bei 60 Liegenschaften, und dann fängt die Liste wieder von vorne an. Und wenn man dann noch links und rechts die Wände dazu mit einbezieht, dann hat man einerseits die Täter und Täterinnen der NS-Zeit, beginnend da vom Gauleiter Gruber abwärts gehend bis hin in die Region, jene, die da mitgespielt haben, und auf der anderen Wand hinter Täfelchen im Hintergrund hätten wir die Widerstandskämpferinnen, wie etwa Resi Besendorfer, um eine zu nennen, die dagegen gehalten haben in einer doch sehr großen Gruppe, aber man kann sich das vorstellen, dass es ein sehr schwieriges Unterfangen ist, gegen einen ganzen NS-Staat im Endeffekt vorzugehen. Und wir haben gesagt, wir richten Wilhelm Hähnel aus dem Grund ein Büro ein. Er war im Endeffekt ein Schreibtischtäter, der sich dort ausgedacht hat, oder die Nationalsozialisten, die sich dort sehr perfide ausgedacht haben, wie man der jüdischen Bevölkerung oder den jüdischen Sommerfrischegästen ihr Eigentum entziehen kann.
Hat es da eigentlich auch Widerstände gegeben, dieses Museum so einzurichten hier und diesen Bereich des Museums so einzurichten?
Es hat natürlich Widerstände gegeben, weil man anfangs geglaubt hat, dieser Teil des Nationalsozialismus wird einen enormen Überhang haben. Es ist halt so, wenn man eine neue Ausstellung macht, und wir haben ja schon viele Ausstellungen gemacht, darunter die Oberösterreichische Landesausstellung 2021 in Steyr, da hatte man irgendwie Bedenken, dass John Neiss irgendwie sich dem Thema NS ausschließlich widmen wollen, weil man uns uns im Endeffekt kennt und vielleicht das Thema des Kaisers zu kurz kommt, dann gab es jene, die waren der Meinung, dass der Kaiser viel mehr sein soll, aber diese Zeit nicht. Aber das sind halt Meinungen und Befindlichkeiten. Mir ist ganz wichtig, dass alles Platz hat, ja, in einem gewissen Verhältnis. Darum haben wir hier diesen Bereich auch aufgenommen. Aber wenn wir jetzt in die nächsten Räume kommen, werden wir sehen, es geht bis in die Gegenwart. Es kommen auch noch weiterführende Themen dazu. Und man muss vielleicht sagen, dass uns in der Region sehr viele sehr, sehr gut geholfen haben, alle unsere Themen wirklich gut zu bestücken, zu bearbeiten, die uns Tipps gegeben haben, die mit uns recherchiert haben. Da ist mir ganz wesentlich auch zu nennen den Ischler Heimatverein mit Kurt Eckel und dem Herrn Eberl, weil wir waren wirklich so eine Geschichte Taskforce, die geforscht hat, um dieses Museum zu verwirklichen.
Der Heimatverein hat auch einen eigenen Bereich, glaube ich, den Erinnerungsschatz. Was ist das?
Der Heimatverein hat ganz was Großartiges gemacht. Es ist so, wenn Sie in Ischl irgendwie historische Dinge finden, die Sie aber nicht bewahren möchten, ob das jetzt Archivalien sind, Bilder, Gegenstände, dann gibt es die Möglichkeit, den Heimatverein anzurufen. Der hat direkt hinter unserem Haus seine Büroräumlichkeiten und sein Archiv. Die übernehmen diese Dinge dann, dass sie bewahrt werden, darum diese Bezeichnung Erinnerungsschatz. Und wir sind so in einem Austausch, wir überlegen dann immer, passt es eher zu uns ins Museum oder passt es zu Ihnen? Das heißt, uns ist wichtig, dass man uns irgendwie gemeinsam sieht und denkt und dass wir zusammenarbeiten. Die nächste große Zusammenarbeit wird wieder unsere Krippenausstellung sein. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir besitzen ja eine wahnsinnig schöne, große Krippe hier, die Karlskrippe, die eigentlich nicht uns gehört, sondern dem Heimatverein. Und die ist bei uns sozusagen als Dauerleihgabe zu sehen.
Dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Bereich.
Zum Beispiel ein Bild von der Befreiung des Konzentrationslagers Ebensee und es kommen hierher dann die Amerikaner, die als Besatzungsmacht 10 Jahre hier im Salzkammergut und respektive auch in Ischl sein wollen und dieser Besatzungszeit haben wir einen eigenen Raum gewidmet.
Dann gehen wir weiter.
Das ist der Raum, da geht es im Endeffekt um die Nachkriegszeit, um die Besatzungszeit, was ganz schön ist, ein wirklich tolles Objekt oder 11 davon haben wir. Das sind sogenannte Care-Pakete, die mal jemand dem Museum gebracht hat, ein schönes Geschenk. Wir haben eines aufgeschnitten, um auch zu zeigen, was man da drinnen finden würde, womit die Menschen versorgt worden sind. Und man muss da ganz ehrlich sagen, wesentlich war halt dann, dass Österreich dieser Marshallplanhilfe beigetreten ist und mit diesen Investitionen aus Marshallplan kommt es hier in weiterer Folge auch zu einem Aufschwung ab 53 herum und man überlegt in so einem zerbombten Oberösterreich auch, wo investiert man hinein und dort schließt sich im Endeffekt der Kreis, weil für Ischl und die Region war natürlich der Tourismus und die Kur ein wesentliches Thema und man investiert dort hinein und so federführend, um ein kleines Beispiel zu bringen, ist für uns die Katrin, die dann eine Seilbahn bekommt. Also man weiß, Gäste bringen Devisen, die braucht man und man schaut relativ rasch, dass man dort wieder anschließen kann. Und was vielleicht so ganz, ganz spannend ist, das habe ich in einem anderen Projekt in Linz herausgefunden, als die Besatzer in Linz waren, die Amerikaner in Linz waren und man so einen ersten Betrieb mit einem Bus wieder versucht hat, haben die Amerikaner, die in Linz stationiert waren, als erstes das Salzkammergut sehen wollen und man fährt Ende 45, Anfang 46 mit einem Bus am Wochenende hierher, um sich zu erholen und um zu sehen, wie schön es da ist. Ja, und damit verlassen wir vielleicht diese Zeit bis 45, bis zum Aufschwung und gehen noch in zwei Themen, die uns sehr wichtig waren, respektive im Kulturhauptstadtjahr. Das sind einerseits ist es das Brauchtum, die Bräuche und andererseits sind es auch die Vereine in Ischl, weil das schon sehr ausgeprägt ist und diese Vereine sich ganz speziellen Themen widmen, die auch die Gäste nicht so kennen und die wollen wir im Endeffekt vorstellen.
Ich sehe schon Kappen und Baderjagerl ums Eck schauen.
Genau, das ist ja im Endeffekt ganz spannend. Es gibt kein Prinzenpaar im Fasching, das den Fasching anführt, den Faschingszug, sondern hier gibt es diese zwei Figuren, den Baderjagerl und die Gertraude. Die werden jedes Jahr abgeholt und gehen zum Fasching und kommen wieder zurück. Ich habe ein Doublettenpaar, ich lasse natürlich nicht die echten zwei auf Reise gehen, aber es wäre auch die Glöcklerkappe ganz spannend, sich anzuschauen, die man den Gästen erklären. Und wie man hier sieht, ist der Raum nicht so wahnsinnig groß und wir zeigen von den Vereinen nur einige wenige. Wir wollen aber die anderen nicht ausbremsen, darum haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir haben im Endeffekt ein sogenanntes Blätterbuch auf einem Bildschirm, da kann man umblättern oder swipen wie auf dem Handy auch und da ist dann jeder Verein, der möchte, ist da mit dabei. Das kann man ergänzen, auch mit Bildern und da kann man durchschauen und da sieht man dann wirklich ganz spannend, wie viel es eigentlich gibt, wie viel Ehrenamt hier in dieser Region ist und das trägt auch, glaube ich, die ganze Kultur und ist beispielgebend. Das hat man auch bereits letztes Jahr bei der Kulturhauptstadt sehr, sehr gut gesehen. Ja, und Kulturhauptstadt, da kommen wir, würde ich sagen, jetzt schnell nochmal hin, weil jetzt ist sie vorbei, jetzt ist sie für mich Teil der Geschichte, darum gehört sie auch ins Museum. Und dieser letzte Raum widmet sich dem, wir haben hier eine Gaststube eingerichtet. Auf der Gaststube gibt es keine Bier zu trinken, aber die Bierdeckel haben wir. Das wäre das. Wir wünschen uns da fiktiv, dass sich die Einheimischen und Gäste zusammensetzen, miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht ein bisschen so erzählen, was dieses ganz Besondere an Ischl ausmacht. Und auf diesen Bierdeckeln haben wir uns erlaubt, ein Spiel zu hinterlegen, so wie Trivial Pursuit. Es gibt Fragen zur Ausstellung mit 4 Antworten und wenn man die Karte umdreht, ist die richtige zu sehen. Man könnte hier sich vor eine Türe stellen und bei den Ischlern zu Hause anläuten, dann erzählt einem jemand, was wirklich das Spannende und Bedeutende an Ischl ist. Das macht man vielleicht am Schluss, weil sonst können wir nicht mehr miteinander reden und die kann nämlich das dann nicht abdrehen. Und was das Thema der Tracht oder das Brauchtum betrifft, so haben wir die Bräuche, die spezifisch hier sind an den Wänden zu sehen. Und das, was die Leute außerhalb der Region so gar nicht kennen, ist das Thema des Kreuzigens zum Beispiel. Da sind sie immer ganz paff erstaunt, dass es sowas gibt. Federführend für die Trachten steht das Ischler Dirndl, das wir nicht nur hier in einem Dirndl sehen können, sondern auch in einer Tapete an der Wand. Aber, und das, was uns immer wieder irgendwie jene, die nicht direkt aus der Region sind, sehr ein Thema war, ist, warum Ischl so sehr sich dem Kaiser widmet oder wie viel Kaiser ist noch in Ischl. Und ich habe da eine Lehrveranstaltung an der Kunstuniversität in Linz und da haben wir uns mit Studierenden die Frage gestellt, wie viel Kaiser gibt es in den Begrifflichkeiten? Das sieht man da umlaufend sozusagen von der Kaisertreue oder kurios finde ich immer die Kaiserwäsche, diese Waschstraße, wo ich hinfahren kann, bis hin zu, wenn man durchgeht und Bilder macht von Ischl, wie viel ist da aus der Monarchie noch zu sehen, bis hin zu dem, was verkauft man, das irgendwie gebrandet ist mit Franz Josef und Elisabeth und um die Kulturhauptstadt jetzt nochmal zu bedienen, gibt es hier ein großes Bild vom Pudertanz, wie könnte es anders sein? aber das ist eine Karikatur und in dieser Karikatur sieht man, wie die Pudertänzerinnen rund um den Kaiser sozusagen tanzen und meine Interpretation wäre Pudertanz hin oder her, der ist jetzt vorbei, Kaiser Franz Josef ist geblieben und das symbolisiert jetzt im Endeffekt dieses Bild und Gerhard Haderer, der Karikaturist, den habe ich ja angerufen und er hat gesagt, ja, na, das gefällt ihm, das kann ich auf jeden Fall haben und verwenden. Und dann würde ich sagen, vielleicht haben wir am Schluss nur Lust, läuten wir bei jemand an und fragen ihn, wie dieses Ischl ist.
Dann würde ich sagen, machen wir das, aber ich möchte mich jetzt schon sehr herzlich fürs Gespräch und für den Rundgang hier bedanken. Alles Gute auch für die weiteren Veranstaltungen. Wie kann man sich informieren, wie kann man Informationen bekommen, was auch die zukünftigen Projekte anbelangt?
Ja, ich sage auch einmal vielen lieben Dank fürs Gespräch. Wir haben eine neue Homepage, auf der gibt es einen Veranstaltungskalender. Da steht auch immer drauf, wann was stattfindet. Ansonsten haben wir von Dienstag bis Sonntag geöffnet, von 10 bis 17 Uhr. Man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann sich auch auf einen Newsletter anmelden, dann bekommt man die Aussendungen. Und der Tourismusverband an dieser Stelle, sei auch gesagt, unterstützt uns sehr und legt alles auf und verschickt alles. Wir informieren immer auch die Hotels, um unsere Gäste zu informieren. Aber die beste Variante, gerne mal vorbeischauen oder einfach schauen, was die Veranstaltungskalender eingetragen haben. Da ist man auf jeden Fall gut dabei und weiß, was wir tun.
Herr Tanais, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Hertha Neis, die Direktorin des Stadtmuseums Bad Ischl, des Hotel Austria, im Gespräch mit meinem Kollegen Jörg Stöger. Auf der Homepage des Museums unter stadtmuseum.at/hotel-austria finden sich alle relevanten Informationen, auch zu speziellen Führungen sowie die Öffnungszeiten. Der Link ist natürlich auch auf unserer FRS-Website unter freiesradio.at auffindbar. Das war der Widerhall. Nachzuhören und zum Download bereit, wie immer auf freiesradio.at. Magdalena Stammler bedankt sich im Namen der FRS-Redaktion für Interesse und Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.